Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Ganz lieben Dank vorweg für all eure Einschriften, im Speziellen aus der letzten Woche, für all die neuen Mitglieder in der WhatsApp-Community. Ich werde da gar nicht so lange drauf eingehen, außer, dass ich sagen will, da waren so viele schöne Fragen bei, die ihr eingesendet habt. Die werde ich in den nächsten Tagen und Wochen auf jeden Fall aufgreifen und dann werden wir darüber mal reden. Heute aber soll es inhaltlich werden. Und dieses etwas andere Format hier, das wird heute herhalten als kleines Versuchskaninchen. Ich werde mal was ausprobieren und wir werden mal schauen, wie gut das funktioniert, denn ich werde heute malen. Ja, in der Schule nie über die 4- hinausgekommen im Kunstunterricht, was mich nicht davon abhält, dass ich es zumindest heute mal bestmöglich versuchen werde. Und das heißt gleichzeitig für euch da draußen, diese Podcast-Episode hier heute, die wird auch als Video auf den gängigen Podcast-Kanälen hochgeladen. Die meisten von euch haben das schon gesehen. Sollte das auf eurem Podcast-Kanal nicht der Fall sein, findet ihr diese Episode auf jeden Fall auf dem Junk Miles-Kanal auf YouTube. Und da könnt ihr euch das Ganze angucken. Heute reden wir in einer richtig kurzen, knackigen Ausgabe. Und jeder, der den Junk Miles Podcast seit Jahren verfolgt, weiß, wenn wir eins hier nicht können, dann kurz und knackig. Ja, aber so knackig, wie es irgendwie möglich ist, erkläre ich heute den Energiestoffwechsel. Und zwar, das verzeiht mir vorweg, in einer, ja, sagen wir mal, etwas simplifizierteren Variante, so dass es vielleicht gut möglich ist, auf den ersten Blick und innerhalb dieser lediglich gleich 5 Minuten andauernden Erklärung den Energiestoffwechsel einmal im Blick zu behalten. Solltet ihr in 5 Minuten was vorhaben, kann eng werden. Ja? Also, wir machen das wie folgt. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall mal eine Runde malen, starte meine Bildschirmaufnahme. Und ihr könnt, ja, werdet natürlich jetzt gleich das sehen, was hier auf meinem Bildschirm erscheint. Und ich fange mal sehr einfach an. Also, was bedeutet denn eigentlich Energiestoffwechsel? Energiestoffwechsel, da geht es mir letztendlich darum, euch einmal zu erklären, wie, ja, wie der Name sagt, die Energie am Ende des Tages von außen vielleicht sogar kommt oder von den eingelagerten Energien kommt. Und wie wir daraus am Ende des Tages Leistung generieren können. Und wenn wir uns das Ganze einfach mal anschauen, dann dürfen wir schon mal an der Stelle festhalten, nachdem ich meine Stifte eingestellt habe, was wir am Ende des Tages von unserem Energiestoffwechsel immer irgendwie wollen, ist eine Leistung zu bekommen. Und bei dem Thema Leistung bitte ich darum, dass jeder für sich selber ganz individuell bewerten darf, welche Leistung er denn jetzt gerade haben will. Also bitte immer nicht denken in höher, schneller, weiter. Bitte auch nicht denken in irgendwelchen absoluten Leistungswerten. Eine Leistung, die wir am Ende haben wollen, kann auch bedeuten, wir wollen nach einem gewissen Trainingsprozess einfach ein bisschen fitter sein, was impliziert, dass wir mehr Leistung haben wollen als noch zu Beginn dieser 3-monatigen Trainingsphase als Beispiel. Deswegen macht daraus bitte, was ihr möchtet. Am Ende des Tages geht es aber auf jeden Fall damit einher, dass wir etwas mehr Leistung benötigen. Leistung hat letztendlich die Einheit Watt. Da erzähle ich euch nichts Neues. Der Leistungsmesser zeigt euch an 143 Watt. Und ganz schlimme Leute sprechen auch von der sogenannten Wattleistung, was auch immer das sein mag. Selten so, dass wir von kmh-Geschwindigkeit sprechen oder sowas in der Art. Deswegen lassen wir das bitte sein. Nichtsdestotrotz, Leistung hat die Einheit Watt. Und wenn wir uns zurückerinnern an Physik ungefähr 7. Klasse, dann haben wir da gelernt, dass Leistung auch gleichzeitig im Umkehrschluss Joule pro Sekunde als Einheit haben kann. Also Watt ist nichts anderes als Joule pro Sekunde. Ja, so viel erstmal ganz kurz die einfachste Physik zum Einstieg. Wenn wir uns jetzt überlegen, was wir denn brauchen, um diese Leistung am Ende ja treten zu können, auch laufen zu können, schwimmen zu können, rudern zu können, sucht's euch aus, dann werden wir dafür auf jeden Fall Energie benötigen. Und bei der Energie können wir uns Folgendes in Erinnerung rufen, nämlich, dass Energie grundsätzlich die Einheit Joule hat. im gerade speziellen deutschsprachigen Raum sehr häufig immer noch umgerechnet in Kilokalorien, also Kalorie und Joule. Umrechnungsfaktor ist 4 zu 1 von 4 Joule auf eine Kalorie. Wenn wir uns den Brennwert unserer Ernährung angucken, dann kriegen wir das Ganze immer dargestellt in Kilojoule oder Kilokalorie. Ja? So, was wir dann feststellen ist, Energie und Leistung stehen in einem gewissen Bezug zueinander. Nämlich Leistung, hier vorne, ist bei Joule pro Sekunde nichts anderes als ein Energieumsatz pro Zeiteinheit. Energie, das halten wir mal fest, Umsatz pro Zeit. Heißt gleichzeitig, man sieht schon, warum das in Kunst durchaus nicht ganz so einfach war. Energieumsatz pro Zeit. Heißt gleichzeitig, für die höchstmögliche Leistung brauche ich einen höchstmöglichen Energieumsatz. Der Sportler, der in der Lage ist, den höchsten Energieumsatz zu erzielen, der kann die höchstmögliche Leistung bringen. Jetzt werde ich polemisch, populistisch. Der Sieger der diesjährigen Tour de France im Gesamtklassement wird der sein, der den höchsten Energieumsatz pro Körpergewicht, pro Zeiteinheit erzielen kann. Das ist natürlich nicht exakt ganz richtig, aber was ich sagen will, ist am Ende des Tages, Leistung und Energie stehen im direkten Zusammenhang, als dass mehr Leistung immer mit der Notwendigkeit von mehr Energieumsatz einhergeht. Wenn wir also 200 Watt fahren, als Beispiel, dann bedeutet das nichts anderes, als dass wir gerade 200 Joule pro Sekunde an Energie umsetzen müssen, um diese Leistung fahren zu können. Wenn wir 300, 400 oder 500 Watt fahren wollen, dann bringt das erstmal einfach physikalisch nur mit sich, dass wir in der Lage sein müssen, 500 Joule pro Sekunde an Energie umsetzen zu können, um die 500 Watt fahren zu können. Soweit der sehr nüchterne Teil des Physikalischen an der Stelle. Ja? So, beim Thema Energie müssen wir uns letztendlich Folgendes vorstellen. Wir haben in der menschlichen Physiologie am Ende des Tages zwei Möglichkeiten an Nährstoffen, wenn man so will, aus denen wir am Ende Energie in der Belastung umsetzen können. Nämlich einmal die Kohlenhydrate und einmal die Fette. So, wenn wir, also vielleicht zur Klarstellung, es gibt grundsätzlich vier Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Proteine, Alkohole. Ja, letztere können wir aus Gründen streichen. Proteine sind grundsätzlich selten bis nie im Energieverbrauch gedacht, sondern ja, die haben einfach deutlich übergeordnete Rollen im menschlichen Stoffwechsel, weswegen es immer ein sehr schlechtes Zeichen ist, wenn wir die ernsthaft für die Energiebereitstellung im Sinne der Belastung verwenden, weil das gleichzeitig auch ein Signal dafür ist, dass uns ja die anderen beiden Treibstoffe in irgendeiner Form entweder nahezu ausgegangen sind oder wir die gerade nicht abgreifen können. Grundsätzlich ein sehr schlechtes Zeichen. Ja, wollen wir also nie. Deswegen dürfen wir festhalten, zwei Makronährstoffe, die wir nutzen wollen, Kohlenhydrate, Fette. Jetzt gönnen wir uns mal ganz kurz eine Gegenüberstellung bei den Kohlenhydraten und bei den Fetten und vergleichen die einfach mal in zwei ganz wichtigen Eigenschaften. Nämlich die erste Eigenschaft ist an der Stelle die... Mein Gott, ist das schlecht gemalt. So. Ist an der Stelle die Performance. Und die zweite Eigenschaft ist die Speichergröße. Und wenn wir die beiden Faktoren gegenüberstellen, dann unterscheiden sich Kohlenhydrate und Fette sehr, sehr grundsätzlich voneinander. Nämlich aus folgenden Gründen. Die Kohlenhydrate sind beim Thema Performance richtig cool. Ja, deswegen wollen wir die auf jeden Fall in jeder erdenklichen Wettkampfsituation gebrauchen können. Sobald es darum geht, in irgendeiner Form erstmal schnellere, kurzfristige, höhere Leistung, intensivere Leistung zu erzielen. Dafür haben wir eine gewisse Notwendigkeit. Ja? Demgegenüber die Performance der Fette, die sind so, naja, sagen wir mal Mittel. Ich sag nicht schlecht, ja, aber wir müssen uns überlegen, dass letztendlich der Stoffwechselweg, der Kohlenhydrate nutzt, bedeutend viel schneller und also bedeutend viel mehr leistungsfähig ist, als der Stoffwechsel der Fette benötigt. Deswegen geben wir den Fetten lediglich ein Mittel. Ja. Beim Thema Speichergröße wendet sich das Blatt. Denn wenn wir unsere Kohlenhydratspeicher uns angucken, dann ist das nicht einfach nur Mittel, sondern dann ist das so gar nicht mal so groß vorhanden. Ja, also eher ein Smiley mit Mundwinkel nach unten und nicht neutral oder nach oben. Hat folgenden Grund. Unsere Muskelglykogenspeicher liegen in irgendeiner Größenordnung bei vielleicht 400, 500 Gramm. Ja, ein Gramm Kohlenhydrate hat 4 Kalorien. Wenn wir uns das Ganze also ausrechnen, ich schreibe mit, Kohlenhydrate gleich 4 mal, sagen wir mal, 500 Gramm, was schon hochgegriffen wäre. Ergebnis sind, wir haben ungefähr 2000 Kalorien an Kilokalorien natürlich richtigerweise an Kohlenhydraten in Speicherform zur Verfügung. Wenn wir das Ganze mit den Fetten vergleichen und wir überlegen uns, der 70 Kilo Sportler, Sportlerin hat selbst im austrainierten Zustand einen Körperfettanteil von 10%, dann reden wir von 7 Kilogramm reiner Fettmasse mal einem Energiegehalt pro Kilogramm von ungefähr 9000 Kalorien. Wir haben also einen Energiespeicher in einer Größenordnung von, in dem Falle hier, 63.000 Kilokalorien. Das ist durchaus deutlich mehr als 2.000 Kilokalorien. Ja, deswegen kriegen die Kohlenhydrate beim Thema Speicher auch ein Smiley nach unten, wohingegen die Fette ja nahezu unendlich vorhanden sind. So viel, so dick darf, kann der Smiley gar nicht sein, wie viele Fette ich zur Verfügung habe. Konklusion. Zwischenfazit an der Stelle. Kohlenhydrate gleich leistungsfähig, ja, aber bitte unbedingt beachten beim Verbrauch. Ja, durchaus sehr, sehr limitiert. Fette, Leistungsfähigkeit geht so. In Bezug auf den Ausdauersport durchaus aber wohlwollender zu sehen, weil wir halt einfach zumindest in den allermeisten Ausdauerdisziplinen selten, oder selten ist falsch, aber nur moderate Leistungsspitzen in irgendeiner Form haben. Also beim Marathon laufen wir nur bedingt Attacken oder haben wahnsinnig viele Tempowechsel oder sowas in der Art. Beim Ötztaler Radmarathon, beim Ironman, beim Race Across America, wo auch immer, sind wir immer in der Situation, dass wir sagen, das wird sehr, sehr gleichmäßig und auch im Verhältnis unserer absoluten Leistungsfähigkeit nur sehr moderat intensiv gefahren oder gelaufen. Das ist das, was ich damit meine. Und deswegen dürfen wir bei den Fetten mitnehmen, cool ist ein guter Treibstoff, die Performancefähigkeit ist okay. Was die Fette aber für uns umso interessanter macht, ist, dass die ja nahezu unendlich zur Verfügung stehen. Ja, also wenn wir es schaffen, unseren Energiestoffwechsel so zu trainieren, dass wir von den Fetten möglichst viel zehren können und diese möglichst häufig, lange und im großen Umfang in Energie umsetzen können, die dann wiederum in Leistung umgewandelt wird, dann ist das toll. Ja, super. Das war das Zwischenfazit. Wir zoomen einmal raus und überlegen uns an der Stelle Folgendes. Wir müssen noch irgendwie kommen von den Kohlenhydraten und den Fetten hier unten zu der Energie, die wir brauchen, um letztendlich diese dann umzusetzen und in Leistung umzuwandeln. Das machen wir wie folgt. Wir nehmen uns die Kohlenhydrate als Beispiel und stellen uns gerade mal vor, irgendein Kohlenhydrat, welches uns da gerade einfällt. Wir haben zwei Möglichkeiten. Es gibt exogen und endogen. Also endogen ist letztendlich das Muskelglykogen. Das sind die Kohlenhydrate, die wir zuvor irgendwann gegessen haben und die sich in der Speicherform eingelagert haben. Exogen ist alles, was von außen zugeführt wird. Gels, Riegel, Rührkuchen, Spaghetti, Brot, you name it, was auch immer. Jetzt stellen wir uns einfach vor, wir nehmen die Banane. Ja, und wir geben die Banane oben rein, wir essen die, wir verdauen die im Magen, wir nehmen die auf im Darm, das geht weiter übers Blut und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt das auch an der Muskulatur an. So, dieses Kohlenhydrat, das wird weiter verstoffwechselt im anaeroben Stoffwechsel. Und der anaerobe Stoffwechsel zeichnet sich im Vergleich zum aeroben Stoffwechsel dadurch aus, dass der also keinen Sauerstoff benötigt. Das Wort Aero steht in dem Falle nicht für Aerodynamik, sondern quasi für Luft. Ja, und Luft in der Biologie meint jetzt letztendlich gerade den Sauerstoff, anaerob ohne, aerob mit. In diesem anaeroben Stoffwechsel wird das Kohlenhydrat umgewandelt, ich simplifiziere, in Laktat. Beim Laktat machen wir bitte Folgendes. Wir vergessen alles, was wir dazu bisher gelernt haben. Und wir halten ganz kurz die wichtigsten Stichpunkte fest, die uns im Ausdauersport in Bezug auf ein Laktatmolekül interessieren. Erstens ist ein super cooles, energiereiches Phosphat, welches wir im Energiestoffwechsel an ganz, 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 ganz vielen Stellen benötigen und welches teilweise essentiell für gewisse Stoffwechselvorgänge im Körper ist. Zweitens, ja, ist auf gar keinen Fall irgendwas Negatives. Wir streichen das Wort Stoffwechselendprodukt, sollten wir es nochmal an irgendeiner Stelle benutzt haben. Nichtsdestotrotz dürfen wir sagen, dass das Laktatmolekül ein klein wenig das, ja, wenn man es simplifizieren wollte, das eine Art Zwischenprodukt ist, welches im anaeroben Stoffwechsel entsteht. Und das Dritte, was wir aber auf jeden Fall auch bedenken, ist, jedes Mal, wenn wir ein Laktatmolekül produzieren, dann haben wir dafür im Vorhinein ein Kohlenhydrat umgewandelt. Mit anderen Worten, je mehr Laktat wir, egal bei welcher Intensität, produzieren, desto mehr Kohlenhydrate verbrauchen wir. Okay? Jetzt ist das so, wir können in der Theorie, nicht nur in der Theorie, in der Praxis auch, aber wir können das Laktatmolekül theoretisch 1:1 nutzen und in Energie umwandeln. Nochmals, ein energiereiches Phosphat, und das machen wir an vielen Stellen des Körpers, müssen aber dabei bitte bedenken, dass wenn wir es auf die Muskulatur beziehen, dass es vorrangig die Fast-Twitch-Fiber sind, also die schnell zuckenden, kurzweilig arbeitenden Muskelfasern, die letztendlich Laktat auch teilweise 1:1 umwandeln können in Energie. Ja, Haken an der Geschichte, wir haben nicht allzu viele Fast-Twitch-Fibers im Einsatz im Ausdauersport oder wenn nur zu einem eher niedrigen Prozentsatz in Bezug auf die Gesamtbelastung. Ja, das heißt, wenn wir aus dem Laktatmolekül in irgendeiner Form coole Energie machen wollen, dann können wir nicht auf die Fast-Twitch-Fibers vertrauen, sondern wir müssen hingehen und das Laktatmolekül weiter umwandeln. Und das machen wir unter Zuhilfenahme von Sauerstoff, nämlich im aeroben Stoffwechsel. Der aerobe Stoffwechsel, ne, ohne an, also diesmal mit Aero, also mit Sauerstoff. So, was benötigen wir, um den aeroben Stoffwechsel ans Laufen zu bringen? Sauerstoff und in dem Falle Sauerstoffaufnahme, also VO2. Ja. Und das Prinzip ist dann ziemlich einfach. Ich darf das hier einmal so im Überblick zeigen. Nämlich, je mehr Sauerstoff ich im aeroben Stoffwechsel aufnehmen und verarbeiten kann, desto unter anderem auch mehr Laktat kann ich umwandeln und vor allen Dingen auch desto mehr Energie kann ich letztendlich umsetzen. Das Fantastische beim Radsport ist eine sehr stumpfe Sportart, bei der ich die mit dem Hintern auf dem Sattel sitze, die Füße in den Schuhen habe, die sind sogar festgemacht am Pedal und dann muss ich eigentlich nichts anderes machen, außer die Kurbel 360 Grad drehen und das Ganze irgendwas zwischen 70 bis 120 Mal in der Minute. Und wozu das führt, ist, dass die Ökonomie im Radsport relativ gleichbleibend im interindividuellen Vergleich ist. Ja, also will sagen, alle Radfahrerinnen und Radfahrer haben im Groben etwa die ziemlich gleiche Bewegungsökonomie. Warum ich das erzähle, ist, es gibt einen linearen Zusammenhang aus Sauerstoff aufnehmen und am Ende Energie umsetzen. Und dieser Zusammenhang liegt darin, dass ich für 1 Watt auf der Pedale eine Sauerstoffaufnahme von grob 12 Millilitern pro Minute brauche. Ja. Als ich eben gesagt habe, wer 500 Watt fahren will, muss eigentlich nichts anders machen, außer in der Lage zu sein, 500 Joule pro Sekunde umzusetzen. Damit meinte ich auch, jemand, der 500 Watt fahren will, muss eigentlich nichts anders machen, außer in der Lage zu sein, 6000 Milliliter Sauerstoff pro Minute aufzunehmen und zu verarbeiten. Ja, also 500 Watt sind gleich 6000 Milliliter Sauerstoffaufnahme, die ich pro Minute haben muss. Ist das nicht toll, der Zusammenhang? Beim Laufen im Übrigen, als auch beim Schwimmen, funktioniert die Rechnung nicht. Das darf ich einmal ganz kurz sagen, weil die Bewegungsökonomie in diesen Bereichen oder in diesen beiden Disziplinen so grob unterschiedlich sein kann unter den Sportlerinnen und Sportlern, dass die Rechnung sich nicht ausgeht. Das ist der Grund, warum zum Beispiel beim Laufen die Laufökonomie, also die Bewegungsökonomie beim Laufen, so erheblich wichtig ist, weil die darüber entscheidet, wie letztendlich dieser lineare Zusammenhang aussieht. Kleine Sache zur Richtigstellung. Dieser lineare Zusammenhang, der funktioniert immer nur bis zu einer gewissen Intensität. Meistens so bis irgendwo im Bereich des Schwellenbereichs. Das liegt einfach daran, dass sobald wir darüber hinausgehen, der Körper einfach zu sehr damit beschäftigt ist, Laktat umzusetzen und am Ende, ja, nicht mehr entsprechend viel Energie umsetzen kann, um daraus Leistung zu generieren. Das sei an der Stelle gesagt. Das heißt, die Ökonomie wird bei der Intensität oben raus tendenziell etwas schlechter. So sieht das Ganze also im Prinzip erstmal aus. Jetzt haben wir die Situation gehabt, wie das Kohlenhydrat über den anaeroben Stoffwechsel umgewandelt wird in Laktat, im aeroben Stoffwechsel unter Zuhilfenahme von Sauerstoff weiter verstoffwechselt wird und dann zur Energie umgewandelt wird, die wiederum umgesetzt wird und somit Leistung umgewandelt wird. Wenn wir uns das Ganze jetzt einmal in der Praxis überlegen, dann machen wir doch mal ganz kurz Folgendes. Wir stellen uns einfach mal vor, dass wir in irgendeiner Form gerade eine Trainingseinheit vor uns haben. Und es ist jetzt ganz egal, ob das Schwimmen, Radfahren oder Laufen ist. Ich nehme immer gerne Radfahren als Beispiel, weil es einfach ein wenig, wie ich eben gesagt habe, stumpfer bzw. standardisierter ist. Stellen wir uns Folgendes vor. Wir sind ganz entspannt draußen unterwegs, fahren eine lockere Grundlageneinheit und in dieser lockeren Grundlageneinheit funktioniert unser anaerober Stoffwechsel ein wenig so, wenn man denn möchte, wie eine Art Fließband. Ja, also wir nehmen das Kohlenhydrat, entweder exogene oder endogene Quelle, wir wandeln das Kohlenhydrat um, am Ende des Tages in Laktat, begeben das also hier auf das Fließband. Das ist jetzt das anaerobe Fließband an der Stelle. Ich schreibe es mal hier noch dran. Und auf diesem Fließband wird letztendlich das Kohlenhydrat umgewandelt in Laktat. Jetzt ist die Situation so, wir verstoffwechseln das ja auch weiter. Haben also hier ein aerobes Fließband. Und bei unserer lockeren Grundlagenausfahrt ist es auf jeden Fall so, dass das aerobe Fließband gerade etwas größer ist als das anaerobe Fließband. So, was passiert? Das Laktat von hier oben geht ja weiter auf den aeroben Stoffwechsel, das haben wir eben geklärt, also auf das untere Fließband. Und das Laktatmolekül wird weiter verstoffwechselt und in Energie umgewandelt. Was fällt auf? Wir haben auf dem unteren Fließband noch Platz, nämlich hier vorne. Und ich habe es natürlich bewusst blau gemalt, weil da das ins Spiel kommt, was letztendlich in Verbindung zum Sauerstoff steht, nämlich die Fette. So. Was das letztendlich bedeutet, ist Folgendes. Erstens, die Energiemenge, die wir umsetzen und somit auch die Leistung, steht in direkter Verbindung zum aeroben Stoffwechsel. Ja? Und je größer die Anforderung der Leistung ist oder je größer der aerobe Stoffwechsel gerade läuft, desto eher bedingt ist dann letztendlich das andere. Auf diesem aeroben Fließband haben wir grundsätzlich bis zu einer gewissen Intensität immer beide Makronährstoffe, die darauf ablaufen. Nämlich einmal die Kohlenhydrate, die da in irgendeiner Form teilweise umgewandelt drauf sind, und die Fette. Ja. Die Menge an Kohlenhydraten, die darauf weiter verstoffwechselt werden, diese ist letztendlich immer abhängig hier oben vom anaeroben Stoffwechsel und von der individuellen Ausprägung des anaeroben Stoffwechsels. Je größer euer anaerober Stoffwechsel ist, desto, egal bei welcher Intensität, mehr Laktat produziert ihr und desto mehr Kohlenhydrate verbraucht ihr. Ja? Und Das Ganze bedingt letztendlich auch gleichzeitig die Frage, wie viele von dem Roten hier oben letztendlich auf dem unteren Fließband landet. Je größer euer anaerober Stoffwechsel, desto größer gedanklich der Anteil hier vorne an Laktat, welches bei gleicher Intensität verstoffwechselt werden muss. Ergo, desto kleiner der Fettstoffwechsel. Ja, ganz entscheidend wichtig, beide Makronährstoffe werden immer verstoffwechselt. Das liegt bis zu einer gewissen Intensität immer verstoffwechselt. Das liegt daran, dass der anaerobe Stoffwechsel und der aerobe Stoffwechsel immer 24/7 parallel zueinander laufen. Es gibt also keine Situation, in der wir an irgendeiner Stelle eine Art Schwelle gedanklich übertreten, bei der wir dann sagen, jetzt hat sich der anaerobe Stoffwechsel angeschaltet. Vorher war der aus. Ja, das passiert nicht. Beides immer parallel. Lediglich die Frage, in welcher Größenordnung, und das immer grundsätzlich abhängig von der Intensität. Ja, aber klar sein muss auch, abseits der Bewegung, auch wenn wir schlafen, betreiben wir ein kleines bisschen anaeroben Stoffwechsel im Körper. Je nachdem, wofür wir gerade diese Umwandlung der Kohlenhydrate brauchen, wofür wir das Laktat benötigen und so weiter. Das erkennt man am Ende des Tages auch sehr gut daran, dass wir immer einen gewissen Spiegel Laktatkonzentration im Blut vorfinden. Es gibt nicht null, in dem Falle Millimol pro Liter, an Laktatkonzentration im Blut, sondern unsere Ruhe-Laktatkonzentration liegt immer so irgendwo im Bereich zwischen 0,6, 0,7 Millimol pro Liter bis hin hoch zu teilweise 1,5 Millimol pro Liter. Ja, super. Jetzt versetzen wir uns nochmal nach draußen in unsere Radtour und überlegen uns jetzt gerade an der Stelle einmal Folgendes. Wir haben jetzt die Situation, dass wir nicht mehr locker durch die Gegend fahren, sondern wir haben die Situation, ich darf mein Radiergummi kurz einmal benutzen, dass wir auf jeden Fall richtig schwungvoll unterwegs sind. Und wenn wir schwungvoll unterwegs sind, heißt das, unser anaerober Stoffwechsel, der wird auf jeden Fall größer sein. Da einmal ganz kurz der Reminder, das haben wir hier schon oft erwähnt, der anaerobe Stoffwechsel, der verläuft exponentiell. Das heißt, der wird nicht linear größer, sondern exponentiell, was bedeutet, dass da wenig Raum für Error ist, sagen wir es mal so. Ja, also wenn ich jetzt den Unterschied in der Laktatproduktion mir anschaue zwischen, sagen wir mal, 70% der Schwellenleistung und 90% der Schwellenleistung, dann sind das zwar vermeintlich nur 20% mehr Intensität in Relation zur Schwelle. Das kann aber bedeuten, dass wir locker das 2-2,5-fache an Laktat produzieren und demnach auch an Kohlenhydraten verbrauchen. Ja. Und dieser anaerobe Stoffwechsel hier, der läuft jetzt hier auf richtig ordentlich Hochtouren. Und jetzt gibt's eine bestimmte Intensität im Körper, bei der der anaerobe Stoffwechsel genauso schnell läuft wie der aerobe Stoffwechsel. Das heißt, alles, was wir oben an Laktat produzieren im anaeroben Stoffwechsel, packen wir 1:1 auf den aeroben Stoffwechsel. Die Konsequenz, die daraus entsteht, ist, wir haben keinerlei Fettstoffwechsel mehr. Der hört quasi auf, der läuft gegen Null. Und die Intensität, bei der unser anaerober Stoffwechsel genauso schnell läuft, und zwar genauso schnell läuft wie unser aerober Stoffwechsel, das ist das sogenannte Maximum Lactate Steady State. Und das Maximum Lactate Steady State, lass uns den Begriff kurz auseinandernehmen, das ist die maximale Leistung, die wir letztendlich treten können, um noch einen Steady State Zustand zu haben zwischen Laktatproduktion und Laktatweiterverstoffwechslung. Also die höchstmögliche Leistung, die wir bringen können, bei dem Laktatproduktion und Laktatweiterverstoffwechslung noch in einem Fließgleichgewicht sind. Und das Maximum Lactate Steady State ist letztendlich der wissenschaftliche Begriff. Irgendwann ist der mal umgewandelt worden in sowas wie individuelle anaerobe Schwelle. ihr kennt das, ich habe das schon häufiger gesagt, der Begriff ist nicht so richtig sauber, weil anaerobe Schwelle, was früher leider durchaus fälschlicherweise damit assoziiert worden, dass sich dann eben der anaerobe Stoffwechsel anschaltet, was natürlich verkehrt ist. In der brutalen Praxis versuchen wir immer gerne, die sogenannte FTP damit gleichzusetzen. Das ist okay gut. Ich fände es immer gut, wenn es rein praktisch bleiben soll, weil mit FTP kann man irgendwie eine Menge anfangen. Am Ende des Tages merken wir uns aber, der wissenschaftlich richtige Begriff ist das Maximum Lactate Steady State und somit die höchstmögliche Leistung, bei der wir noch ein Fließgleichgewicht haben aus Laktatproduktion und Weiterverstoffwechslung. Und dieses Maximum Lactate Steady State ist am Ende des Tages wahrscheinlich der wichtigste leistungsbeschreibende Parameter, den wir im Ausdauersport so haben. Ja, also je höher die Leistung, bei der dieses Fließgleichgewicht noch stattfindet, desto schneller bin ich unterwegs. Ich habe jetzt jede Form von Aerodynamik außen vor gelassen. Ich habe jede Form von Topografie außen vor gelassen. Es ist natürlich klar, dass ein 60 Kilo Athlet oder eine Athletin im Vergleich zu einer 90 Kilo Athletin oder einem Athlet natürlich in der Ebene der 90 Kilo Athlet besser zurechtkommt, weil der eine höhere absolute Leistung haben kann, wohingegen die relative Leistung sich natürlich entsprechend unterscheidet. Genau. Und da natürlich der leichte Athlet von Vorteil ist. Und deswegen dürfen wir das auf jeden Fall festhalten als, wie gesagt, wichtigstes leistungsbeschreibendes Kriterium und natürlich auch ein Kriterium, welches wir über den Saisonverlauf hinweg in unterschiedlichen Trainingsphasen immer mal wieder kontrollieren können. Zum Beispiel anhand der FTP, wenn wir lediglich einen Vorher- und Nachher-Vergleich haben wollen in der Leistung. So, zum Abschluss der 5 Minuten einmal noch mal ganz kurz, wofür ist eigentlich die VO2 Max gut? Und wofür ist eigentlich die VLA Max gut? Und diese beiden Parameter oder Metriken schreibe ich auf, weil die VO2 Max letztendlich der Parameter ist für den aeroben Stoffwechsel und die VLA Max der Parameter ist, mein Gott, schlimmer hätte man es nicht verbinden können, für den anaeroben Stoffwechsel. Und die VO2 Max beschreibt die höchstmögliche Menge an Sauerstoff, die ich maximal in der Muskulatur verarbeiten kann. Die VLA Max beschreibt die höchstmögliche Menge an Laktat, die ich pro Zeiteinheit produzieren kann. Die VO2 Max steht also stellvertretend für die Beschreibung der Größe des aeroben Stoffwechsels, wohingegen die VLA Max stellvertretend steht für die Beschreibung der Größe des anaeroben Stoffwechsels. Und jetzt kommt der Punkt, den ich durchaus sehr wichtig finde. Wenn wir eine Ableitung finden fürs Training oder finden wollen und uns die Frage stellen, was muss ich denn eigentlich tun, um wegen mir meine FTP nach oben zu bringen, dann muss ich immer als zweites die Frage stellen, wie groß ist denn deine VO2 Max und wie groß ist denn deine VLA Max? Weil es natürlich ganz entscheidend wichtig ist, um diesen Zustand, den ich hier oben aufgemalt habe, dieses Fließgleichgewicht, bei einer höheren Leistung haben zu wollen, ist ja die logische Konsequenz, bei welchem der beiden Stoffwechselwege habe ich denn mehr Potenzial? Will ich also erstens, dass die VO2 Max größer ist, um mehr Energie umsetzen zu können, um somit hier unten ein gedanklich größeres Fließband hinzuzaubern, weswegen ich dann eine höhere Leistung habe bei meinem Maximum Lactate Steady State? Oder will ich B sagen, ich möchte einfach einen kleineren anaeroben Stoffwechsel haben, welches mich dazu befähigt, weniger Laktat zu produzieren, sparsamer mit meinen Kohlenhydraten hauszuhalten und deswegen diesen Zustand des Fließgleichgewichts halt erst bei einer höheren Leistung zu haben, weil ich einfach durchgängig weniger Laktat produziere. Und das ist die große Frage der Individualisierung im Training und weshalb es so wichtig ist, die Hintergründe der Leistungsfähigkeit zu verstehen. Auch da vielleicht nochmal, es ist gut möglich, dass wir zwei Sportler haben, die das gleiche Maximum Lactate Steady State haben, welches sich aber durchaus anders aufbaut und bei den beiden Sportlern, die VO2 Max und die VLA Max, sich durchaus vollständig voneinander unterscheidet. Aber das Ergebnis am Ende das gleiche ist. Man kann sich das ein kleines bisschen so vorstellen, ich mache es mal ganz vereinfacht, wie eine simple mathematische Gleichung. Ich habe das Maximum Lactate Steady State und das setzt sich zusammen aus, wenn man so möchte jetzt gerade, VO2 Max minus VLA Max. Und jetzt ist die Gleichung relativ klar. Das ist die gleiche Frage, als würde ich sagen, das Glas ist, keine Ahnung, zu 200 Millilitern gefüllt. Jetzt ist die Frage, wie viel habe ich vorher in das Glas reingetan, wie viel war da schon drin und wie viel habe ich rausgetrunken? Und letztendlich ist das ja nichts anderes wie mit dem Stoffwechsel auch. Ne? Wie viel Laktat produziere ich und wie viel Laktat kann ich weiter verstoffwechseln, um am Ende des Tages auf das Ergebnis zu kommen? Guter Vergleich ist auch immer das Thema mit dem Bankkonto. Ne? Ich beziehe ja immer gerne den menschlichen Energiestoffwechsel auch gleichzeitig als hier euer Ansprechpartner für eure Investments und Co. wie ein Bankkaufmann und kann mir mal Folgendes vorstellen, wenn ich eine gewisse Einnahme auf meinem Konto habe und eine gewisse Ausgabe auf meinem Konto habe, dann kommt am Ende des Tages immer ein Kontostand bei raus. Und der ist sinngemäß zu jedem Tag anders. Wenn ich jetzt will, wie im Trainingsprozess, dass ich streng genommen von Monat zu Monat zu Monat einen etwas höheren Kontostand haben will, dann wäre ich ein ziemlich schlechter Bankberater, wenn ich hingehen würde und sagen würde, ist doch ganz simpel, nimm doch einfach mehr Geld ein. Das ist so, als würde ich im Training sagen, trainier doch einfach mehr. Such's dir aus, entweder mehr Umfang oder mehr Intensität oder beides. Das kann sogar im ersten Anlauf noch funktionieren. Wenn ich von halbwegs wenig komme, dann klappt das. Aber an irgendeiner Stelle werde ich feststellen, na, da ist jetzt hier ein Limit. Entweder habe ich nicht mehr Zeit oder ich verkrafte nicht mehr. Der gute Bankkaufmann geht hin und würde sagen, okay, wir gucken uns mal deine Einnahmen an und wir gucken uns mal deine Ausgaben an und dann schauen wir mal, wo das Potenzial ist. Und ich kann jeden Monat 5.000 Euro einnehmen und 4.500 Euro ausgeben, dann verbessert sich mein Kontostand jeden Monat um 500 Euro. Ich kann aber auch 100.000 Euro jeden Monat einnehmen und 99.500 Euro jeden Monat ausgeben, dann verbessert sich mein Kontostand auch um 500 Euro. Jeden Monat. Wenn ich jetzt aber eine Verbesserung haben will, die größer ist als 500 Euro jeden Monat, dann ist es extrem wichtig, sich Einnahmen und Ausgaben anzuschauen. Und genauso funktioniert es im Training auch. Ja, in diesem Sinne. Das war der kurze Abriss zum Energiestoffwechsel. Macht es wie immer, ja, kommt in die WhatsApp-Gruppe. Ich werde dann nämlich in den nächsten Tagen noch eine Kleinigkeit für euch vorbereiten. Und dann werden wir mal schauen, ob das hier so klar war mit dem Energiestoffwechsel. Dann gibt's vielleicht mal ein kleines Quiz oder so. Da dürft ihr das dann gerne mal beantworten. Gleichzeitig freue ich mich, wenn ihr weiterhin auch noch das Junkmiles-Feedback ausfüllt, nämlich die Scorecard mit den unterschiedlichen Informationen über euch, wo ihr Junkmiles hört, welche Themen ihr euch wünscht und so weiter. Und da ist am Ende der Scorecard auch ein Feld. Da könnt ihr Fragen einreichen. Und das sind die, die ich eingangs gemeint habe, die ich mir angeschaut habe, die wir in den nächsten Wochen aufgreifen. Vielleicht habt ihr ja ausgehend von diesem Ding hier heute auch noch eine Frage. Dann meldet euch sehr gerne dazu. In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.